einen herzlichen guten Morgen oder vielleicht dieses Format entgegen der eigentlichen Idee am Mittag oder am Nachmittag oder am Abend oder in der Nacht hört, selbstverständlich auch herzlich willkommen an euch da draußen zu einer neuen Ausgabe von Okay Müd, eurem Blick in die Spielewoche und das Format, mit dem ich mich am meisten und besten momentan identifizieren kann. Das liegt vor allem an einer Sache. Ich weiß nicht, wie bei euch die Wetterlage und der Himmel so aussieht, aber in Hamburg herrscht seit 6 Jahren etwa durchgehend jetzt Winter. Und zwar wirklich die Art von Winter, die ich persönlich schon lange nicht mehr erlebt habe. Alle 2 Tage schneit es neu und frisch. Der Himmel ist getaucht in ein ständiges Dauergrau und Weiß. Ich habe jede Erinnerung daran verloren, wie eine Sonne aussieht. Ich gucke mir regelmäßig die Bilderergebnisse bei Google an, wie so eine Sonne aussieht. Naja, okay, diesen Gag hätte ich auch noch besser performen können. Ist aber so, ist frühmorgens 5 Uhr, wir erinnern uns. Jedenfalls, was will ich sagen? Ich bin richtig müde, durchgehend, jeden Tag. Peaks sind entweder Aufnahmen, die anstehen und im Kalender stehen, dann kommt die Energie. Oder wenn ich in Hollow Knight, was ich ja immer noch nachhole, mal wieder irgendeinen Boss besiegt habe nach 3 Stunden. Looking at you, Hornet, Teil 2. Naja, Eingeweihte wissen Bescheid. Alle anderen bekommen bald im Podcast davon zu hören. Jedenfalls. Wir sind angetreten für eine neue Ausgabe Okay Müd, eurem Start in die Woche. Ich habe es schon gesagt, auch heute habe ich wieder exakt eine Handvoll Spiele für euch rausgesucht, die diese Woche jetzt vom 9. bis 15. Februar erscheinen, plus ein ganz seltsames Spiel, mit dem ich diese Woche ganz besonders wenig anfangen kann. Ihr werdet es dann verstehen. Und schließlich gucken wir noch rein in die Spielewoche bei Okay Cool, beziehungsweise vielmehr die Podcast-Woche, was da so auf euch wartet. Und damit würde ich sagen, wir gehen rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Und so weiter. Direkt beim ersten Spiel, das ich euch für diese Woche vorstellen möchte, hat sich schon wieder gelohnt, dass dieses Format jetzt existiert hier, Okay Müd, und ich damit gezwungen bin, wirklich jede Woche eingehend die Release-Listen dieser Welt zu studieren. Denn ansonsten, und ich wage es ja kaum auszusprechen, wäre mir dieses erste Spiel, das am 10. Februar bereits erscheint, entgangen, weil ich nichts davon mitbekommen habe. Es war komplett neu für mich. Womöglich wird es jetzt peinlich, wenn ihr da draußen das schon alle kennt, aber ich bin einfach ehrlich, ich wusste einmal nichts von dieser Existenz und es wäre schade, weil es spricht mich komplett an. Die Rede ist von Crisol Theater of Idols. Erscheint, wie gesagt, am 10. Februar für PC, PlayStation und Xbox und kann man sich vorstellen als ein Horror-Action-Shooter, der in seinem Gameplay und ehrlich gesagt auch in der Präsentation ganz stark an die Bioshock-Spiele erinnert. Wir sind in diesem Spiel in der Welt von Hispania. Das ist eine, wie die Entwickler es nennen, umgekehrte Bizarro-Version von Spanien. Es erinnert alles ein bisschen an dieses sonnige Land, aber hat ganz viele Horror- und Skurrileinschläge in dieser komischen Welt, die auch architektonisch übrigens ganz tolle beeinflusst ist von Renaissance und Mittelalter, damit man sich es noch ein bisschen besser vorstellen kann. Folgen wir dem Auftrag eines Sonnengottes, der offenbar erkannt hat, dass wir als Spieler oder als Spielerin jemand ganz Besonderes mal wieder sind und müssen jetzt für ihn eine große Aufgabe erledigen, auf ein großes Abenteuer uns begeben. Im Grunde läuft es darauf hinaus, auf alles schießen, was ein rotes Visier hat und dann ist irgendwann das Spiel vorbei. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Geschichte hier allzu komplex ist. Vielleicht unterschätze ich das aber auch im Gegensatz zu einem Bioshock. Ich bin wegen was anderem hier, nämlich wegen Spielgefühl und dieser Spielwelt und einem ganz besonderen Feature, das auch auf der narrativen Ebene erklärt, warum wir so jemand Besonderes sind. Denn, jetzt kommt der Knaller, apropos, in dieser Spielwelt sammeln wir nicht einfach Munition für unsere vielerlei Waffen, mit denen wir auf unsere Gegner schießen, sondern wir haben diese göttliche Fähigkeit, dass wir Munition mit unserem Blut erzeugen müssen. Und das finde ich hochfaszinierend, weil das bedeutet, man spielt dieses Spiel und muss sich beim Schießen und Herumballern Gedanken darüber machen, wie sparsam ich jetzt eigentlich mit Munition sein muss, weil man aktiv den eigenen Lebensbalken anzapft, um Munition zu generieren und nachzuladen. Und das kann natürlich hochinteressant werden. Das kann das Spiel sehr fordernd machen, sehr schwer machen. Man muss nachdenken plötzlich. Jeder Schuss tut plötzlich weh. Es ist eine Abwandlung dieser einen Idee, die ich vor vielen Jahren mal auf der Gamescom irgendjemandem erzählt habe. Und ich glaube, es gab da auch mal ein Spiel aus Osteuropa, das die Idee verfolgt hat, jeden Munitionsschuss in einem Multiplayer-Shooter mit einem Cent zu bepreisen. Also, dass der wirklich Geld kostet. Das sorgt ja auch für hochspannende Überlegungen und Konsequenzen. Hier ist es ein bisschen freundlicher für den Geldbeutel. Es ist nur in Anführungszeichen das Blut der Spielfigur, aber nichtsdestotrotz eine tolle Idee. Und der Rest, ich habe schon gesagt, alles so ein bisschen Bioshock-esque. Ich kann noch nicht einschätzen, wie tief und komplex die Story tatsächlich sein wird, aber die Inszenierung, die Art, wie wir uns durch die Spielwelt bewegen, das erinnert alles sehr an dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Vorbild, und führt dazu, dass ich da ganz vorfreudig drauf schaue und wirklich neugierig bin. Übrigens nicht nur ich, die Entwickler haben verlauten lassen, über 150.000 Wishlists wurden gesammelt, das ist eine ganze Menge. Es verspricht also einen erfolgreicher Start zu werden. Mal gucken. Und apropos, entwickelt wurde das Spiel, fand ich auch ganz interessant, von einem Studio namens Vermila Studios aus Spanien. Und das Spiel wurde, und das ist das Spannende, mitgefördert vom spanischen Kulturministerium. Also, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die deutsche Kulturförderung für Spiele. Wenn sowas offenbar möglich ist, ich freue mich drauf auf das nächste Horrorspiel aus dem Schwarzwald. Ebenfalls am 10. Februar erscheint jetzt ein komplett anderes Spiel als das zuvor genannte, das eine große Rolle eingenommen hat in der Folge Orky Cool hält Ausschau für den Februar. Das ist ja das Format für alle Supporter, in dem ich gemeinsam mit Lea Irion aus dem Orky Cool Team jeden Monat in der Tiefe auf die Releases des ganzen Monats schaue und mit ihr gemeinsam debattiere und diskutiere. Da kam auch dieses hier folgende Spiel auch schon vor, deswegen will ich es etwas kürzer halten, aber nichtsdestotrotz darauf hinweisen. Mugenix erscheint am 10. Februar für PC, soll später im Jahr, also Ende 2026, auch für die Switch kommen und ist ein hochfaszinierendes und verstörendes Spiel, das sich im Grunde darum dreht, als so ein Roguelite-Rundentaktik-Spiel eine Herde von Katzen gegen allerlei Monster XCOM-artig in den Kampf zu führen. Das heißt, man hat eine Gruppe von Katzen eben, dazu komme ich gleich noch, weil da liegt eine Besonderheit drin, mit denen man dann rundenweise auf so Kachelfeldern in Arenen antritt gegen unterschiedlichste Monster, die eigenen Katzen besitzen Fähigkeiten, die man rundenweise aktivieren oder auch sparen kann. Der Gegner genauso. Dann gibt's natürlich noch im Level irgendwelche Hindernisse, die auch noch mit in den Kampf eingreifen oder mitwirken. Und so kämpft man sich von Kampf zu Kampf und versucht eigentlich nur vor allem Ressourcen und Nahrungsmittel zu sammeln, um die eigene Katzenhorde am Leben zu halten. Also eigentlich eine ganz einfache Spielidee, aber jetzt kommt die Besonderheit rein. Diese Katzen haben diese besonderen Fähigkeiten, von denen ich schon erzählt habe. Und diese besonderen Fähigkeiten sind nicht einfach willkürlich auf die Katzen verteilt, sondern unter dieser Spieloberfläche gibt's ein tiefes System, das Mendelssohn vor Begeisterung erstarren lassen würde. Es geht nämlich um Vererbung und Genetik. Man muss regelmäßig die eigenen Katzen kreuzen, um Fähigkeiten weiterzugeben an die nächste Generation. Und während dieser Kreuzung kann man natürlich auch gezielt versuchen, neue Fähigkeiten zu erschaffen, indem man unterschiedliche Katzen mit vielversprechenden Fähigkeiten zusammenkreuzt. Das klingt ganz schön seltsam und es wird hochkomplex und umfangreich. Das Entwicklerteam nämlich kündigt an, es soll dadurch insgesamt 75 Klassen für die Katzen geben, über 1000 Fähigkeiten, über 900 Items und so weiter und so fort. Hunderte Stunden lang soll die Kampagne dadurch werden, weil eigentlich alles Mögliche passieren kann, auch zum des Spielers Nachteil. Es wird also eine Wunderkiste. Mugenix, seltsames Ding. Aussehen tut das übrigens wie so ein hochwertiges Browserspiel aus den frühen 2000ern oder so ein Xbox Live Spiel, und das übrigens auch nicht ohne Grund, denn der Entwickler ist mitunter Edmund Macmillan, der hat vor langer Zeit Super Meat Boy und Binding of Isaac gemacht, einige der frühen großen Indie-Hits, die auf Xbox Live damals ja super bekannt und erfolgreich wurden. Also da kommt was Seltsames auf uns zu. Mugenix, 10. Februar. Wir haben schon wieder den 10.2. im Gespräch und jetzt schon wieder mit einem komplett anderen Spiel als die ebenfalls zuvor zwei genannten. Jetzt wird's ungewöhnlich. Nochmal. Wir sprechen nämlich von dem Spiel Relooted, ein Anti-Loot-Spiel, aber jetzt anders als ihr denkt wahrscheinlich. Also, Relooted verfolgt eine ganz ungewöhnliche Spielidee, die mich wahnsinnig neugierig macht. Wir bestehlen in diesem Spiel als eine Gang Museen der westlichen Welt. London, Spanien, Frankreich und so weiter und so fort. Allerdings, und jetzt kommt die Besonderheit, nicht um dann die gestohlenen Artefakte auf dem Schwarzmarkt zu verticken, sondern wir holen diese Artefakte aus den Museen raus, um sie nach Hause zu bringen. Denn die Artefakte, die wir klauen, über 70 Stück, glaube ich, sind allesamt welche, die ihren Ursprung auf dem afrikanischen Kontinent haben. Und wir sind eine Gang aus Menschen aus Afrika, aus unterschiedlichsten Ländern dort, die sich zusammentun, um diese Artefakte eben wieder zurück in die Heimatländer zu holen. Brisant daran und hochinteressant, dass die Artefakte, die man klaut, echte Artefakte sind. Klaut ist eigentlich auch schon ein falsches Wort, die man zurückholt, wenn man möchte. Es sind echte Artefakte, es ist also fast schon eine Art politischer Kommentar in diesem Spiel. Und das nicht umsonst, denn ich komme ja ursprünglich aus den Geisteswissenschaften mit meinem Archäologiestudium und da war das damals schon ein großes Thema und heute umso mehr, wie die Rolle der Museen in der modernen Welt eigentlich aussehen. Die meisten Ausstellungsstücke westlicher Museen, also von Italien bis London und von Spanien bis nach Deutschland, das sind Ausstellungsstücke, die im Zuge des Kolonialismus dieser Kolonialmächte der ehemaligen geraubt wurden aus den Ländern und jetzt dann eben ausgestellt wurden für das westliche Publikum. Und deswegen gibt es heute ganz viele Rückführungsbestrebungen, entweder von den Ursprungsländern oder auch von den Museen selbst, diese Ausstellungsstücke wieder in die ursprünglichen Länder zurückzuführen. Eigentlich ein No-Brainer, sollte man meinen, aber natürlich ist das Ganze in der echten Welt komplexer. Zum einen haben natürlich die Museen die Sorge, okay, wie sieht es jetzt wirtschaftlich mit uns aus, wenn wir hier unsere Premium-Ausstellungsstücke einfach weggeben? Kann unser Museum dann eigentlich noch überleben? Jetzt werdet ihr da draußen sagen, naja, ist ja dann euer Pech, ne? Es ist ja Diebesgut. Allerdings sind die Museen oft Forschungsstützpunkte für ganze Heerscharen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an anderen Stellen wichtige Forschung vorantreiben und die ihr wissenschaftliches Zuhause teilweise in diesen Museen haben. Das heißt, da würde ein großes Stück universitärer Infrastruktur dann auch wegbrechen, wenn die Museen wegfallen. Das ist auf eine Weise eine kleine Katastrophe. Und dann gibt es noch von Museen in manchen Fällen die Sorge, okay, haben denn die Länder vor Ort überhaupt die Möglichkeit, die wertvollen Exponate zu schützen, zu pflegen, zu konservieren und womöglich auch an denen zu forschen? Je nach Land sind die Bedingungen da relativ schwierig. Und was man ja natürlich nicht will, ist, dass man ein wertvolles archäologisches Stück irgendwo hinbringt, dann wird es dort eine Woche später entwendet und landet auf dem Schwarzmarkt und ist für immer verloren. Also eigentlich auf dem Papier sollte man meinen, ein Konflikt, der leicht zu lösen ist. Selbstverständlich sollen alle Artefakte zurück in ihre Ursprungsländer, wo sie für die Menschen teilweise immer noch eine identitätsstiftende Bedeutung haben. Auf der anderen Seite ist es eben doch etwas komplexer, weil man will ja zumindest nicht, dass die Stücke verloren gehen vor Ort dann, weil vielleicht nicht finanzielle Möglichkeiten da sind, um zum Beispiel die Stücke ausreichend zu schützen. Hochkomplex. Relooted bezieht aber klar Stellung und sagt, her damit, zurück ins Ursprungsland mit den Artefakten, und das kann man eben durchspielen. Spielerisch ist das Ganze organisiert wie ein 2,5D-Action-Plattformer à la Prince of Persia, das Neue. Das bedeutet, man muss im Grunde in ein Museum einbrechen, dort parkourartig sich über Hindernisse hinwegstürzen, Türen aufbrechen und dann irgendwann bis zum Exponat vordringen, das dann entwenden und dann unter Zeitdruck, während quasi die Sicherheitstüren geschlossen werden, versuchen zu entkommen. Und dabei helfen die Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die wir eben im Laufe des Spiels rekrutieren, die stellen wir dann im Level irgendwo ab und die können dann mit ihren einzigartigen Fähigkeiten uns helfen, dass dieser Raubzug gelingt. Es gibt Figuren, die können uns Türen aufbrechen. Es gibt Figuren, die können uns Räuberleiter machen und so weiter und so fort. Also eigentlich ein Geschicklichkeitsreaktionsspiel, das leichter wird, wenn man sich Unterstützung von Mitstreiterinnen und Mitstreitern besorgt. So, das ist das Ding, entwickelt von einem Studio namens Nyamakop, ein Studio aus Johannesburg, Südafrika. Das sind mittlerweile rund 30 Leute, ziemlich groß für ein Indie-Studio. Das liegt daran, dass ihr Debütspiel vor einigen Jahren, Samplands, ein großer Erfolg war, auch ein sehr schön aussehender Plattformer, alles ein bisschen abstrakter damals. Und die bringen jetzt eben Relooted raus. Und ich bin sehr gespannt, zum einen, wie das Spiel ankommt und ob es eine kleinere oder größere Diskussion zum Thema Artefakte und neokoloniales Erbe anstoßen wird. Wir schreiten voran und zwar zum 11. Februar, wo auf uns ein Spiel wartet, das ich selbst schon lange nicht mehr, was das Genre angeht, auf meiner Festplatte begrüßen dürfte. Und zwar einen sogenannten Endless Runner, nämlich Suborbital Salvage. Da geht es darum, dass man mit einem Raumschiff durch eine prozedural generierte Hindernisparcours-Welt im Weltall düsen muss. Hindernissen ausweichen, möglichst unbeschadet im Ziel ankommen, auftanken und direkt weiter in den nächsten Level. Der Entwickler vergleicht das eigene Spiel ein wenig wie Flappy Bird, mit Flappy Bird, ne? Wir kennen alle das Ding noch von damals, Mobile Game Hit vor vielen Jahren, wo man ein Vögelchen durch so ein rhythmisches Tappen auf dem Mobile-Bildschirm nach oben befehlen konnte und so musste man dieses Vögelchen durch verschiedene Hindernisse durchmanövrieren. Geschicklichkeitsspiel schwierig, das hier soll etwas weniger schwierig sein und mit ein bisschen mehr Spielfantasie untermauert. Wie gesagt, wir spielen da so ein Raumschiff, das im Weltall herumfährt. Ich glaube, eine große Geschichte gibt es nicht. Es geht vor allem um diese mechanische Herausforderung, die Steuerung dieses Raumschiffs zu lernen und dann auch zu beherrschen und dann eben zu versuchen, da möglichst gut durchzukommen, Highscores zu knacken und so weiter und so fort. Wenn Leute auf sowas stehen, ist das, glaube ich, ein Volltreffer. Die Level selbst übrigens, fand ich ganz schön zu lesen, sind zwar zufällig arrangiert, bestehen aber aus über 100 handgebastelten und handgepixelten Levelfragmenten. Das heißt, es ist nicht alles komplett Zufälligkeitswurst, sondern der Entwickler, der übrigens Alex Lariossa heißt, der schon seit Jahren in der Branche aktiv ist, vor allem in der Indie-Welt, hat was zurechtgebastelt und das Spiel sucht sich daraus Bruchstücke, aus der dann die Welt immer Run für Run generiert wird. Das macht einen richtig schönen Eindruck, das erinnert inszenatorisch an so, ja, monochromatische C64-Spiele, Ein-Bit-Spiel, hoher Schwierigkeitsgrad, Farbpaletten sollen auf uns warten und ein Assist-Mode ist auch versprochen worden für alle, die so ein bisschen Endless runnen wollen, aber jetzt auch nicht all ihre mechanischen Fähigkeiten einem jahrelangen Training widmen wollen. Dafür gibt's den Assist-Mode. Freue ich mich drauf. Schönes Ding für zwischendurch. Die Mittagspause kann kommen. Und nun noch ein Spiel, das am 12. Februar erscheint und aus der Kategorie stammt. Huch, das gibt's ja auch noch. Und zwar heißt es Crimson Capes. Ich habe vor langer, langer Zeit eine Demo zu diesem Spiel gespielt und habe mir gedacht, das ist ja mega cool. Sowas habe ich noch nicht so oft in der Hand gehabt, vor allem, wie es inszeniert wird. Was ist es? Ich beschreibe es jetzt mal ganz wagemutig als Elden Ring nur als 2D-Schwertkampfspiel. Wenn das nicht geil klingt, kann ich auch nichts mehr machen. Jetzt muss ich das aber auch ein bisschen einfangen. Also, die Elden Ring-Assoziation kommt nicht wegen einer frei erkundbaren Spielwelt oder einer fragmentierten Lore, sondern es ist vor allem die Ästhetik der Spielwelt. Es ist ein Pixelspiel, aber wenn man sich mal die Ruinen anschaut, durch die man da in dieser Fantasiewelt durchstreift oder die Gegner, das Design, all dieser Details, das erinnert mich so doll an Elden Ring. Ich musste das einfach mit in diesen Vergleich reinbringen und man bewegt sich durch diese Welt vor allem kämpfend. Diese ganze tief fragmentierte Geschichte, die man erkunden kann, die scheint es hier nicht zu geben. Es scheint sehr viel geradliniger auf ein großes Ziel hinauszulaufen, nämlich einen Magierzirkel zu besiegen. Und wer ist man? Man ist einer von den Crimson Capes, das ist so ein Bandenname. Und das sorgt für eine spielmechanische Besonderheit in diesem 2D-Kampfspiel, nämlich, dass man im Grunde jederzeit zwischen den Leveln wechseln kann auf einen der anderen Kämpfer von den Crimson Capes. Da gibt's alle Archetypen vom Assassinen über den Schwertkämpfer bis hin zum Zauberer und die verfügen alle über, ne, einzigartige Fähigkeiten, können alle unterschiedlichen Kram, man kennt's. Die Besonderheit des Spiels ist in meinen Augen die Inszenierung, nicht diese Elden Ring-Vergleiche, sondern vor allem die Art und Weise, wie die Kämpfe aussehen. Man muss sich dafür eigentlich mal ein Video angucken, um es zu verstehen. Ich versuche es zu beschreiben. Die Kämpfe sind wahnsinnig flüssig. Es wirkt so, die Animationsabläufe, als wären die Figuren rotoskopiert, also wirklich auf Grundlage echter Menschenbewegungen umgezeichnet worden in die Spielwelt, hochauflösend flüssig. Und das steht in so einem spannenden Kontrast zur pixeligen Welt. Man muss einfach hingucken. Ich habe das in der Demo damals mit vollem Genuss gespielt, auch weil es manchmal so übertriebene Gore-Effekte gibt, wie abgeschlagene Köpfe und so ein Kram. Das passt aber irgendwie da rein. Und dann ist es auch noch diese Fantasy-Welt, wie gesagt, Elden Ring-Assoziation, Magier, Zauberer, Drachen, Fabelwesen. Das drückt bei mir Knöpfe. Ich glaube, es wird nicht die tiefste Spielerfahrung. Ich glaube nicht, dass da eine Geschichte auf uns wartet, an die man sich noch jahrelang erinnern wird. Aber es könnte so ein Rundumpaket sein, was wunderbar für so ein langes Wochenende dient. Und dann hat man das wohl auch durch. Crimson Capes, 12. Februar. Ich bin gespannt. Damit ist die Zeit angebrochen, zum seltsamsten Titel der Woche voranzuschreiten. Und jetzt wird's natürlich auch interessant, weil einige von euch da draußen sagen werden, das ist überhaupt nicht komisch, das ist das Spiel, auf das ich mich schon ewig lang freue. Leute wie ich aber werden sagen, ich kann damit gar nichts anfangen, es ist komisch, abstrus, irgendwie macht's mich neugierig, aber nur ein bisschen. Ich spreche von Romeo is a Dead Man, das am 11. Februar erscheint für PC, PlayStation und Xbox. Ich muss, glaube ich, beginnen hier mit dem Entwicklerstudio, denn hinter diesem Spiel, ein Action-Rollenspiel, steht Grasshopper Manufacture. Und das wird geleitet und beherrscht von Goichi Suda, falsch ausgesprochen wahrscheinlich, ist jetzt egal, alias Suda51. Den kennt man, der hat zum Beispiel vor vielen Jahren gemacht Killer 7 oder auch Lollipop Chainsaw. Der bewegt sich für mich in der gleichen Kategorie wie Hideo Kojima. Der wird so als Spieleautor hochgelobt und überzeichnet. Und ich kann gar nichts mit ihm anfangen, weder menschlich. Ich habe ihn stundenlang kennengelernt auf dem Getränk. Als auch was die Werke angeht, das ist einfach nichts für mich. Nichts, was er gemacht hat, reizt mich. Hideo Kojima finde ich genauso komisch. Das spricht mich einfach nicht an. Und dennoch gucke ich mir die Trailer zu Romeo is a Dead Man an und denke mir, ah, ist schon interessant. Es ist, wie gesagt, wie ein Action-Rollenspiel à la Devil May Cry. Also viele Waffen, viele Kombos, grafisch spektakulär und sehr blutig in diesem Fall. Hochgeschwindigkeits-Gameplay. Und das wird zusammengehalten von der Geschichte, die auch schon wieder so komisch ist. Nämlich eine Spielfigur namens Romeo Stargazer stirbt, aber dann doch nicht. Er wird kurz davor wieder zurück ins Reich der Lebenden geholt, bekommt eine komische Maske aufgesetzt und denkt sich, naja, jetzt bin ich ja wieder hier, jetzt kann ich ja auch meine Freundin suchen. Und wie heißt die? Na klar, Juliet. Und nicht nur die wird gesucht, sondern auch Verbrecher, denen man auf die Nase hauen kann. Warum? Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist alles over the top, es ist alles seltsam, es ist alles super stilisiert. Blutig, wie gesagt, habe ich schon gesagt, auf manchen Screenshots sieht man mehr Blut und Körper als irgendwas anderes. Dann wird das ironischerweise zusammengehalten wiederum von Cutscenes, die die Geschichte vorantreiben, die stellenweise inszeniert sind wie Anime-Heimatfilme, also ganz warme, weiche Farben. Es ist nichts für mich. Ich finde das so seltsam, aber nicht gut seltsam, komisch seltsam. Ist einfach nicht mein Spielgeschmack. Nichtsdestotrotz, ich wollte es hier mal reinhalten. Es gibt ja Leute, die stehen auf sowas, sogar eine ganze Menge. Und die sollen sich das mal angucken können. Hiermit sei darauf hingewiesen. Ja, ich weiß nicht. Naja, ich muss es ja auch nicht spielen. Ich will euch nur davon erzählen. So, Romeo is a Dead Man. Um noch abschließend nun die große brennende Frage zu beantworten. Alles klar, aber was erscheint denn die Woche bei Orki Cool so, kann ich euch beantworten. Und zwar eine ganze Menge cooler Kram. Am morgigen Dienstag erscheint mal wieder ein Postmortem, also ein langes Gespräch mit Entwicklerinnen und Entwicklern über ihre Spiele und die Arbeit daran und den großen Herausforderungen, die mit diesen Spielen und der Entwicklung verbunden waren. Dieses Mal geht es um einen Titel, der mich jetzt lange Zeit beschäftigt hat auf vielerlei Ebene. Ich spreche von Constance, ein Spiel, das im November letzten Jahres erschien und immer wieder beschrieben wurde von der Fachpresse als deutsches Hollow Knight. Und das gibt schon eine gute Vorstellung, wie man sich das Ding vor Augen halten muss. Es ist ein super harter Plattformer in einer wunderschönen handgezeichneten Spielwelt. Alles mysteriös, alles ist gefährlich. Ich habe es gespielt und mit den Entwicklern darüber gesprochen, wie es war, diesen Titel zu entwickeln und dann mit ansehen zu müssen, wie Hollow Knight 2 etwa einen Monat vor dem eigenen Spiel plötzlich erscheinen sollte. Das war hochinteressant. Am Mittwoch kommen wir zur 5. Ausgabe der Herrschaftszeiten, der vorletzten, der großen Okay Cool Spiel Crusader Kings 3 Aktion, wo ich gemeinsam mit dem Historiker Andreas Moizzi über ein mittelalterliches Reich herrsche. Noch ist der richtige Zeitpunkt, um als Supporter einzusteigen, wenn ihr nach der 6. Folge nächste Woche dann abstimmen wollt, ob unsere Taten auf dem Königsthron ausreichen, um in die Geschichtsbücher einzugehen oder auch nicht. Da gibt's ein großes Community-Voting dann mit nochmal einer öffentlichkeitswirksamen Auswertung in einer eigenen Folge. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, alles für Supporter und schließlich noch ebenfalls ein Supporter-Format kehrt zurück nach längerer Pause. ohne Grund übrigens, waren einfach andere Dinge, die erschienen sind. OrkiCool spielt rein, das Format, in dem ihr uns da draußen Spiele empfehlen könnt, die wir mindestens 2 Stunden mal ausprobieren müssen, ganz egal, wie skurril, komisch oder schlimm sie sind. Dieses Mal fiel die Wahl auf einen Titel, den ich noch nicht verraten will. Es geht aber um alternative Fortbewegungsmittel und es war ein wilder Ritt, wortwörtlich. Das haben wir gespielt, Lea, Irion und ich, und dann uns vor dem Mikrofon ausgetauscht. Es war eine intensive Erfahrung. So, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Falls ihr OrkiCool bei Steady unterstützen wollt, vielen Dank und sehr gerne. Ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Jede Woche neue Podcasts von Herzen und mit viel Kompetenz produziert. Wäre schön, wenn ihr euch dazugesellen würdet. Der Kreis ist groß und wächst immer noch weiter. Wunderbar. So, passt auf euch auf. Liebe Grüße und tschüss.